Hallo und herzlich willkommen beim Spirit Talk hier auf Spirit Life Radio. Heute stelle ich wieder die Fragen, die Sie interessieren, und zwar zum Thema Politik. Ist Politik und Spiritualität ein Widerspruch oder kann man das Ganze zu einem positiven, ganzheitlichen Konzept gestalten? Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Er ist Vorstandsvorsitzender der ersten spirituellen Partei Deutschlands, die Violetten, Partei für spirituelle Politik, Bruno Walter. Guten Abend.
Guten Tag.
Herr Walter, Sie sind der erste Politiker in meiner Sendung. Bitte stellen Sie sich doch ganz kurz vor für die, die Sie noch nicht kennen.
Mein Name ist Bruno Walter. Ich bin 47 Jahre alt, bin geschieden. Von Beruf bin ich Montagetechniker, war immer selbstständig und leite zurzeit die Partei Die Violetten für spirituelle Politik als Bundesvorsitzender.
Herr Walter, Sie sind Bundesvorsitzender der Partei Die Violetten für spirituelle Politik. Was wollen die Violetten durch ihre Politik bewirken?
Die Violetten sind eine politische Partei, die ein ganzheitliches Denken und Handeln in die Gesellschaft tragen will.
Das ist sehr interessant. Jetzt fragt man sich aber, wie kommt man auf die Idee, eine spirituelle Partei zu gründen? Wie sind die Violetten entstanden?
Es haben sich Geistesfreunde gefunden, die sich vorgenommen haben, Spiritualität in Politik und Gesellschaft zu tragen. Ähnlich wie die Partei Die Grünen, die ein ökologisches Denken in der Bevölkerung installiert haben, möchten wir eben die Spiritualität in die Bevölkerung tragen.
Bei dem Wort Spiritualität denke ich zuerst an Religion. Auf Ihrer Webseite steht aber, dass Sie Religion und Politik voneinander trennen möchten. Jetzt frage ich Sie, Herr Walter, wie kann es dann eine spirituelle Partei geben?
Ich würde Spiritualität und Religion strikt trennen. Religion, das sind meistens Glaubensgemeinschaften. Spirituelle Menschen sind nicht gebunden an irgendwelche Glaubensgemeinschaften, egal ob jetzt Kirche oder Sekte oder wie auch immer. Das sind zweierlei Dinge.
Okay, das ist eine interessante Ansichtssache. Der nächste Punkt bei mir auf meinem Fragenkatalog ist, Herr Walter, die Violetten möchten ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen. Was beabsichtigen Sie damit?
Ja, wir beabsichtigen, jeden Menschen die Voraussetzungen für ein würdevolles und, in zumindest finanzieller Hinsicht, angstfreies Leben zu bieten. Mhm. Das geht es.
Okay, das ist sehr interessant. Aber jetzt muss ich doch mal ganz klar und ganz kritisch nachfragen. In der heutigen Gesellschaftsform gibt es auch Menschen, die nicht arbeiten möchten. Würden diese Menschen auch das bedingungslose Grundeinkommen erhalten?
Die würden automatisch ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. Das erhält jedermann von der Geburt bis zum Tod. Ich möchte dazu doch noch ganz kurz was erwähnen. Menschen, die nicht arbeiten wollen, gibt es jetzt auch schon und die werden auch jetzt schon vom System getragen. Das kann nicht das Problem sein, weil es in Zukunft keine Vollbeschäftigung mehr gibt. Die haben wir ja jetzt schon nicht mehr. Mhm. Und wir haben immer noch mehr arbeitswillige Menschen als Arbeitsplätze. Insofern muss man am System was verändern.
Selbstverständlich muss man da was am System verändern, Herr Walter. Aber nehmen wir mal an, es kommt dieses bedingungslose Grundeinkommen. Dann werden sich vielleicht manche Menschen zusammentun, die partout nicht arbeiten möchten. Viele werden sagen, meine Grundbedürfnisse sind gestillt und ich arbeite gar nicht mehr. Also sie tragen nichts mehr zur Gesellschaft bei. Wenn aber niemand Einnahmen hat für den deutschen Staat, kann der deutsche Staat das bedingungslose Grundeinkommen ja gar nicht finanzieren. Und das wäre nicht gut.
Das wäre nicht gut, nein. Das bedingungslose Grundeinkommen ermöglicht kein Leben in Luxus. Es ist ein Grundeinkommen. Die Grundbedürfnisse sind gedeckt. Also an der Armutsgrenze, unterhalb der Armutsgrenze darf niemand mehr leben. Das soll so sein, dass jeder überhalb der Armutsgrenze lebt.
Das klingt ja alles schön und gut und soweit ganz vernünftig, dass jeder Bürger eine gesicherte Existenz hat über das Grundeinkommen. Viele Berufsgruppen würden davon natürlich auch profitieren, gerade die Freiberufler, bei denen es immer unsicher ist, wie viel Geld sie im Monat verdienen. Aber wie soll das Ganze finanzierbar sein? Gibt es da ein Konzept, Herr Walter?
Ja, wir haben ein Konzept erarbeitet. Die Finanzierung schaut so aus, dass das Geld im Moment schon da ist. Wir haben die Zahlen von 2007 hergenommen. Im Jahr 2007 wurden 782 Milliarden Euro an Transferleistungen ausbezahlt vom Staat. Mhm. Und teilt man diese 782 Milliarden durch 12 Monate und rund 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, würde zum jetzigen Zeitpunkt schon jeder 800 Euro erhalten, vom Kleinkind bis zum 100-jährigen Greis. Jeder. Das Geld ist vorhanden. Es geht nur um eine Umverteilung. Hinzu kommen Worte, dass Verwaltungskosten entfallen. Wir brauchen ja dann keine Rentenversicherungsanstalten mehr, keine Arbeitsämter mehr, keine Beamte, die in Gemeinden sitzen und Kindergelder verwalten und so weiter. Finanzbeamte werden fallen. Wie viele Milliarden an Euro da eingespart werden, das kann man schwer sagen. Das sind einfach Schätzungen und da gibt auch das Innenministerium keine Zahlen bekannt, weil sie nicht können. Wenn man dann noch bedenkt, dass dann ja Subventionen, die Arbeitsplätze erhalten sollen, nicht mehr nötig sind, dann kommt noch eine Summe zusammen, die im mehrstelligen Milliardenbereich liegt. Dadurch soll es finanziert werden. Vom Zwangscharakter soll die Arbeit befreit werden.
Arbeit vom Zwangscharakter zu befreien, Herr Walter, das ist doch ein zweischneidiges Schwert. Auf welche Art und Weise das möglich wäre, haben Sie ja gerade wunderbar argumentieren können. Natürlich hätte so ein bedingungsloses Grundeinkommen auch etwas Positives, wenn ich jetzt an Rentner denke, die ihr Leben lang eingezahlt haben, die aber trotzdem mit ihrer Rente über das Existenzminimum nicht hinauskommen. Oder zum Beispiel alleinerziehende Mütter und Hausfrauen. Das ist auch ein Beruf, der natürlich von unserer Gesellschaft zu wenig gewertschätzt wird. Auch hier wäre es etwas Positives.
Genau hier setzt die Neudefinierung des Begriffs Arbeit ein. Wenn wir mit Arbeit jedwede Tätigkeit meinen, die in irgendeiner Form vom gesellschaftlichen Nutzen ist, so gibt es vermutlich keinen einzigen Mensch mehr auf der Welt, der nicht arbeitet. Und Kindererziehung ist eben genau das, was wir damit meinen. Das ist eine wertvolle Arbeit, die für die Gesellschaft geleistet wird, aber nicht bezahlt wird.
Okay, ich habe auf der Webseite der Violetten viel Interessantes gefunden. Zum Thema Tierschutz, Wirtschaft und Finanzen, Erziehung und Umwelt. Aber keine Reform für Familienpolitik, Herr Walter. Machen die Violetten keine Familienpolitik?
Doch, viele Fragen, die heute unter dem Begriff Familienpolitik fallen, erübrigen sich zum Beispiel durch die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens von selbst. Alle finanziellen Dinge bedürfen keiner weiteren gesetzlichen Regelung mehr, da jeder Erwachsene und jedes Kind grundversorgt ist. Eine violette Familienpolitik würde also vorwiegend ideelle Themen aufgreifen. Wir gehen die einzelnen Familienmitglieder achtsam und respektvoll miteinander um, aber diese Frage stellt sich nicht nur in der Familie, sondern überall, wo zwei Menschen zusammentreffen. Sie ist die Grundlage jeder Familienpolitik und das ist der Ansatzpunkt. Der Umgang miteinander.
Das ist sehr interessant. Bei dem Thema Familienpolitik gibt es heute auch immer wieder ein Streitthema in der Politik, und zwar die gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Wie sieht es damit aus? Sind die Violetten für oder gegen eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft?
Die Violetten sind für freie Selbstbestimmung der Menschen. Das schließt die Partnerwahl mit ein. Also sind wir selbstverständlich dafür.
In Ihrem Parteiprogramm geht es unter anderem auch um die Bürgerrechte vom Staat. Die Violetten wollen, wenn ich richtig verstehe, eine komplette und richtige Form der Demokratie, also der Volksherrschaft schaffen, zum Beispiel über Volksinitiativen, Volksbegehren etc. Sprich, sie sind für mehr Mitbestimmung des Einzelnen. Hier stellt sich die Frage, hat der Bürger mit seiner Mehrverantwortung im Staat auch mehr Verpflichtungen?
Der Bürger hat nicht mehr, sondern die gleiche Verantwortung im Staat wie heute. eine direkte Demokratie, wie es zum Beispiel die Schweiz lebt, mit Volksabstimmung in allen Entscheidungen, ist schwer durchzuführen. Es geht überwiegend darum, dass wichtige innen- und außenpolitische Entscheidungen tatsächlich vom Volk getroffen werden. Das Volk trägt die Verantwortung dafür, muss bezahlen, muss die Konsequenzen tragen, aber hat kein Mitbestimmungsrecht. Und genau das soll sich ändern. Als Beispiel die Einführung eines Euro, Beispiele aus der Vergangenheit jetzt, ja?
Ja.
Die Einführung eines Euro oder der Beitritt in die EU, das sind Themen, die sind in allen Ländern über Volksabstimmung entschieden worden, nur in Deutschland nicht. Und genau das sollte sich in der Zukunft ändern, dass solch wichtige Themen vom Volk entschieden werden.
Das klingt sehr gut und sehr schön. Mehr Mitbestimmung für den Einzelnen im deutschen Staat. Aber das ist natürlich auch alles eine Frage der Finanzierung. Wie gedenken die Violetten, die Volksinitiativen zu finanzieren? Über die Steuern, Herr Walter?
Über die Steuern, ja. In den meisten Fällen ist das Verhältnis der Ausgaben einer Volksabstimmung weit geringer als zum Beispiel das, was dann abgestimmt wird. Da kann ich auch ein aktuelles Beispiel nennen. Wir haben ja Soldaten im Ausland. Die Violetten sind da nicht dafür. Und wir wissen vom Sammeln von Unterschriften, dass wir oft gefragt wurden oder auch die Menschen gefragt haben, auch an Informationsabenden, und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass weit über 90% gegen einen Einsatz sind. Die wollen keine Soldaten im Ausland haben. Ein Einsatz der deutschen Soldaten in Afghanistan kostet im Jahr zum Beispiel 5 Milliarden Euro. Volksabstimmung dagegen wäre nicht mal 1% davon. Und das sind Ausgaben, die würden wir dann sparen. Also ich denke, dass so eine Volksabstimmung eher Geld spart als Geld kostet. Wenn man die Entscheidungen, um die es geht, das sind ja meistens wichtige und kostspielige Entscheidungen, dann sinnvoll auch entscheidet. Und das Volk entscheidet ganz sicher sehr sinnvoll in fast allen Belangen.
Oftmals, Herr Walter, ist es aber so, dass wenn ein Wähler zur Wahl geht und er sein Kreuz hier macht, dass er im Anschluss darin das Gefühl hat, nicht mehr Teil des deutschen Staates zu sein. Er hat das Gefühl, dass er gar kein Mitbestimmungsrecht hat.
Genau das sollte damit verändert werden, dass eben meine Wünsche berücksichtigt werden. Mitbestimmungsrecht oder Mitspracherecht in den wichtigen Entscheidungen.
Nun, Herr Walter, wenn ich jetzt aber zur Wahl gehe und ich meine Stimme abgebe, habe ich vielleicht das Gefühl, dass ich gar nichts verändern kann. Also stellt man sich ja die Frage, wenn ich sowieso nichts verändern kann, gegenwärtig natürlich, warum sollte ich dann zur Wahl gehen?
Die meisten Menschen, die nicht zur Wahl gehen, führen genau diesen Grund an und sind sich nicht bewusst, dass wenn sie zur Wahl gehen würden, sie alles entscheiden könnten. Wenn ich unzufrieden bin und gehe nicht mehr zur Wahl, dann nehme ich die Dinge hin, so wie sie sind, anstatt sie aktiv zu verändern. Wäre es wichtig, zur Wahl zu gehen und eben sich mal für eine andere Partei entscheiden. Mittlerweile stehen ja immer sehr, sehr viele Parteien auf dem Wahlzettel, die nicht im Bundestag vertreten sind. Und wenn man was ändern will, muss man bei sich selbst anfangen. Wenn man es so laufen lässt, wird sich nichts ändern.
Das erscheint mir logisch. In Ihrem Wahlprogramm, in Ihrem Parteiprogramm geht es um Erziehung und Bildung. Sie sprechen davon, dass jeder Mensch das Recht auf umfassende Bildung und Förderung hat, unabhängig von Alter und sozialem Kontext, Herr Walter. Sie reden vom lebenslangen Lernen und Bewusstseinserweiterung als herausragendes Merkmal des menschlichen Lebens. Um diese Vision zu verwirklichen, würde es aber große Veränderungen im Schulsystem brauchen. Haben denn die Violetten bereits ein Konzept für ein spirituelles Schulsystem?
Ein konkretes, detailliertes Konzept zu diesem Thema ist noch nicht ganz ausgearbeitet. Sie sind aber herzlich eingeladen, Ihre Ideen bei uns einzubringen.
Das ist natürlich eine sehr spannende Situation, Herr Walter, wenn man seine eigenen Ideen bei Ihnen mit einbringen darf. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Eltern dort sehr viele Ideen haben und viele Studenten, vor allem bei Schulgeld und Studiengebühren.
Das ist eben ein Teil der Mitbestimmung. Die Menschen sollten Mitspracherecht haben. Aber Schulgelder und Studiengebühren, weil Sie das angesprochen haben, so denke ich persönlich, passen nicht ins violette Weltbild. Es kann nicht sein, eine Schulpflicht zu haben und dann Gebühren dafür zu verlangen.
Okay, kommen wir zum nächsten Thema, Herr Walter. Zum Thema Wirtschaft und Finanzen heißt es bei Ihnen, dass Sie nicht die Geldhortung, sondern den Geldumlauf fördern wollen. Nun ist es aber so, dass wir in einer Zeit leben, in der das Geld knapp ist. Was es vielleicht braucht, um den Geldumlauf zu fördern, wäre zum Beispiel ein gerechteres Steuersystem, geringere Lohnnebenkosten und ein besseres Gesundheitswesen. Wie wollen die Violetten den Geldumlauf fördern?
Wir müssen die Konzepte der Violetten hierzu ein bisschen im Zusammenhang betrachten. Ein großer Schritt in Richtung eines schnelleren Geldumlaufs ist die Abschaffung des bestehenden Zinssystems, insbesondere der Zinseszins. Wenn das Horten großer Geldmengen nicht mehr in dieser Form belohnt wird, entsteht zum einen ein schnellerer Geldfluss und zum anderen entfällt die Hauptursache finanzieller Armut auf der Welt. Das fördert den Umsatz.
Jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, wir leben in einem Land, in dem alles besteuert wird. Wir haben die Mehrwertsteuer, die ja nach dem Amtsantritt von Angela Merkel um 3 Punkte erhöht wurde, das finde ich schon ziemlich viel. Wir haben die Ökosteuer, die Kirchensteuer, die Hundesteuer, die Mineralölsteuer, die Luxussteuer, was auch immer. Sind Sie nicht der Meinung, dass es besser wäre, die Mehrwertsteuer oder auch die anderen Steuern zu senken, um den Geldfluss zu fördern?
Ob das die sinnvollste Lösung ist, das kann man nur herausfinden, wenn man es ausprobiert. Ich glaube, der größte Faktor daran sind tatsächlich die Zinsen. An jedem Produkt sind geschätzt im Durchschnitt 30% Zinsen, egal was Sie kaufen, Lebensmittel, Kleidung, Luxusgüter, weil alle Firmen eben mit Krediten arbeiten und dafür Zins bezahlen. Und ja, das ist nicht nur der Laden, der gerade neu aufmacht und sich die Einrichtung auf Zins kauft, das sind auch die Hersteller.
Ja.
Und der zweitgrößte Faktor sind die Lohnnebenkosten. Ich denke mal, dass das 2 Ansatzpunkte sind, die sich sehr schnell und sehr leicht beheben lassen, das Zinssystem verändern und die Lohnnebenkosten senken. Die Mehrwertsteuer spielt dabei nicht so die entscheidende Rolle. 3% Erhöhung ist sehr, sehr viel, aber die 3% haben nicht die Preissteigerung ausgemacht. Also das sind oft andere Faktoren, die dazu führen.
Okay. Bei mir heute beim Spirit Talk zu Gast Bruno Walter, Bundesvorsitzender der Partei Die Violetten, Partei für spirituelle Politik. Bleiben Sie dran, wir stellen gleich noch wichtige Fragen, die Sie interessieren. Wir machen eine ganz kurze Musikpause. Herzlich willkommen zurück beim Spirit Talk. Heute mit dem Thema Politik und Spiritualität, ein Widerspruch. Mein Gast ist der Bundesvorsitzende der Partei Die Violetten, Bruno Walter. Er ist bereit, sich meinen kritischen Fragen zu stellen. Herr Walter, wir haben schon über das ein oder andere interessante Thema gesprochen. Über den Geldumlauf, über Bildung, über Familienpolitik. Jetzt ist es aber so, dass Sie als violette Partei auch ein ganz interessantes Gesundheitskonzept haben. Denn Sie wollen die alternativen Heilmethoden fördern. Heilmethoden, die zum Teil aber noch nicht wissenschaftlich bewiesen sind. Wie können Sie das verantworten?
Wie kann die derzeitige Politik es verantworten, den Menschen alternative Heilmethoden vorzuenthalten? Die Schulmedizin wird es immer geben, sie ist unverzichtbar. Müssen wir gar nicht darüber diskutieren, die will auch niemand abschaffen. Die sollen ja auch beibehalten werden. Alternative Heilmethoden zielen darauf, eben Krankheiten und Krankheiten ganzheitlich zu betrachten und nicht Symptome zu bekämpfen. Und hauptsächlich geht es hierbei um vorbeugende Maßnahmen. Viele Krankheiten könnten eben vermieden werden, wenn man über Bildung und über Alternativmedizin vorbeugende Maßnahmen trifft, wo sich der Mensch überhaupt mal damit auseinandersetzt, was so eine Krankheit ist, wie es funktioniert. Es geht um Aufklärung. Und das kann die Alternativmedizin wesentlich besser als die Schulmedizin, denn die Schulmedizin bekämpft ja nur Symptome, macht sich ja nur mit dem Symptom, über das Symptom Gedanken, wie kann ich das Symptom wieder loswerden. Und macht sich keine Gedanken darüber, warum entstand diese Krankheit überhaupt und was ist falsch im Leben eines Menschen, dass so ein Symptom auftritt.
Okay, nun ist da natürlich das Problem, dass viele Krankenkassen alternative Heilmethoden einfach nicht akzeptieren, Herr Walter. Womit wir auch direkt bei dem Thema sind, gesetzliche Krankenkassen. Wie kann es sein, dass ich als Patient bzw. als Versicherter jeden Monat meine Gebühren zahlen muss zu einer Versicherung, zu der ich vom Staat verpflichtet bin und im Falle eines Notfalls Teile meiner Behandlung selbst zahlen muss oder die Versicherung dem Arzt sogar noch vorschreibt, dass er mir bestimmte Medikamente nicht verschreiben darf, weil sie zu teuer sind. Was kann man da machen? Wie kann das sein, Herr Walter? Erklären Sie es mir.
Es gibt in Deutschland über 100 gesetzliche Krankenversicherungen und das meiste Geld, die meisten Beiträge, die eingenommen werden, gehen in Verwaltung und Werbung. Wenn ich im Fernsehen die Werbung sehe, da fällt es in der Brandung Baden-Württembergische Versicherung und habe ein bisschen Ahnung davon und weiß, dass dieser eine Spot, die Ausstrahlung dieses einen Spots 50 Millionen Euro kostet, dann denke ich mir, das darf doch nicht wahr sein. Die Patienten zahlen auf ihre Medikamente drauf, sie müssen Zuzahlungen für Zahnersatz leisten, ihre Brillen selber bezahlen, Praxisgebühren bezahlen und hier wird das Geld im Fernsehen verblassen. Für eine gesetzliche Krankenversicherung, die E-Pflicht ist. Und wenn man das reduziert, man muss nicht eine Einheitsversicherung in Deutschland haben, aber über 100 braucht man auch nicht. Dann entfallen natürlich bleiben viele Gelder übrig, die nicht mehr für Werbung oder für Verwaltungskosten verwendet werden. Und der Patient muss nichts mehr zuzahlen. Ganz wichtiges Thema zu dieser Gesundheitsreform.
Das ist natürlich ein sehr interessanter Faktor. Bleiben wir bei dem Thema Gesundheitsreform. Altersheime, Herr Walter. Die Violetten möchten Altersheime verändern und sie zu Gemeinschaftsstätten für Jung und Alt verwandeln. Wie soll das möglich sein?
Es gibt heute ja schon betreutes Wohnen und dort wird praktiziert, dass Jung und Alt gemeinsam zusammenleben. Und das möchten wir natürlich mehr fördern. Mhm. Insbesondere auch gibt es viele, viele Lebensgemeinschaften, die das auch schon machen. Und die sind alle Privatinitiative und funktionieren hervorragend. Ein Zusammenleben zwischen Jung und Alt. Hier wird Trennung geschaffen mit dem jetzigen System, was nie dazu führt, dass sich jemand mit dem Älterwerden auseinandersetzt. Leben die aber gemeinsam unter einem Dach, Jung und Alt, dann setzt man sich da viel mehr mit auseinander und hat auch mehr Verständnis dafür.
Interessant. Das Thema Umweltschutz. Das wird bei Ihnen auch sehr groß geschrieben und ist auch sehr interessant. In der heutigen Zeit, wo alles immer darauf erpicht ist, dass alles so schnell wie möglich gehen muss, auch in der Landwirtschaft, Herr Walter, sprechen sich die Violetten für eine biologisch-ökologische Landwirtschaft aus. Sind Sie nicht der Meinung, dass hierdurch die Lebensmittel wesentlich teurer werden? Immerhin sind Ökoprodukte jetzt schon teurer als, ich sag mal, Produkte aus dem konventionellen Anbau.
Naja, wir haben zu viele Lebensmittel, die weggeworfen werden. Und wenn man bewusster damit umgeht, braucht man auch weniger. Und die kann man dann auch ökologisch oder biologisch anbauen, ohne dass die Lebensmittel insgesamt teurer werden. Das ist der Ansatzpunkt. Einfach bewusster damit umgehen. Dann werden die Lebensmittel bessere Qualität erhalten und trotzdem nicht teurer werden. Hauptsächlich geht es darum, dass eben bestimmte, es werden ja Genmanipulationen vorgenommen. Genmanipulierte Nahrung sollte aus den Lebensmittelregalen verschwinden. Pestizide werden angewandt, Spritzmittel, Dünger, das sind alles Gifte, die wir mitessen. Mhm. Und die bringen natürlich auch wieder die eine oder andere Krankheit beim einen oder anderen Menschen hervor. Es wird sich da in allen Bereichen etwas ändern. Im Umgang miteinander, im bewusst Handeln und Denken und Leben, in der Gesundheit. Also man muss alle unsere Konzepte ganzheitlich betrachten. Das eine bedingt das andere. Das ist nicht unabhängig voneinander.
Das heißt, es baut alles aufeinander auf.
Ja, so ist es. Habe ich bessere Lebensmittel, habe ich auch eine bessere Gesundheit. mehr Bewusstsein dafür durch Bildung und durch bewusstes Leben, durch bewusstes Handeln, dann vermeide ich sehr viel Konflikt, sehr viel Krankheit. Ich vermeide damit sehr viel. Habe ich ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann ist die Grundversorgung gesichert. Und wer dazu verdienen will, wer noch zusätzlich was macht, der wird trotzdem noch irgendwie mehr verdienen, mehr ausgeben können. Und das befreit die Menschen von Ängsten, von Existenzängsten hauptsächlich und von damit auch von Frust, von Krankheit und so weiter. Also alles bedingt das andere. Nichts unabhängig voneinander. Das ist ganzheitliches Denken.
Okay, jetzt kommen wir zu einer sehr kritischen Frage, Herr Walter. Sie haben eine interessante Auffassung vom Tierschutz. Tierversuche sollen abgeschafft werden und der Verzehr von Fleisch soll eingeschränkt werden bzw. irgendwann ganz abgeschafft. Das klingt für mich nicht nach Politik, sondern nach Umerziehung in ein Weltbild, was nicht der Spiritualität entspricht. Nach den spirituellen Gesetzen ist es doch so, dass sich zu inkarnierende Wesen vor ihrer Inkarnation entscheiden, welches Leben sie führen wollen. Also kann es auch genauso gut sein, dass Seelen als Nutztier inkarnieren, als solche sterben und gegessen werden möchten. Schreiten Sie denn nicht eventuell in den vorhandenen freien Willen einer Seele oder eines Menschen ein?
Wir wollen den Fleischkonsum nicht abschaffen und wir wollen auch keine Umerziehung der Menschen. Es bleibt die freie Selbstbestimmung. Durch Aufklärung wird nur, dass viele Menschen auf Fleischkonsum verzichten. Das wird verringert werden, sonst nichts. Wie Sie das gesagt haben, viele Seelen, auch die von Tieren inkarnieren, um eben genau diese Erfahrungen zu machen. Und die wollen wir nicht ändern oder blockieren oder umgestalten. Also keine Umerziehung, sondern nur bewusstes Leben oder bewusster Umgang damit. Das wollen wir gerne fordern. Wir möchten ja keine Verbote oder nur noch Verbote erteilen an die Bevölkerung. Das geht gar nicht. Die Bevölkerung soll ja selbst bestimmen, was sie will. Und jeder Einzelne für sich natürlich auch. Und wenn er Fleisch essen will, kann er das auch weiterhin tun. Aber Aufklärung wäre in diesem Fall notwendig. Unter Zwang geht gar nichts. Das möchten wir nicht.
Vielen Dank. Heute bei mir im Studio zu Gast zum Thema Politik und Spiritualität ein Widerspruch, Bruno Walter. Bruno Walter ist Bundesvorsitzender der Partei Die Violetten, Partei für spirituelle Politik. Wenn Sie wissen möchten, was sich die Violetten unter einem guten Rechtssystem vorstellen, wie die Violetten zur Wehrpflicht stehen, dann bleiben Sie unbedingt dran. Denn nach der nächsten Musikpause sind wir wieder für Sie da. Wir stellen die Fragen, die Sie interessieren. Herzlich willkommen zurück beim Spirit Talk zum Thema Politik und Spiritualität, ein Widerspruch. Meine kritischen Fragen stellt sich heute Bruno Walter, Bundesvorsitzender der Partei Die Violetten. Herr Walter, wir haben schon über viele interessante Themen sprechen können. Über das bedingungslose Grundeinkommen, Gesundheitsreform, über die Bildungspolitik, über Familienpolitik. Jetzt wird es jedoch etwas kritischer. Ich möchte mit Ihnen jetzt über Ihr Rechtswesen sprechen. Das Rechtswesen bei den Violetten ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Sie sprechen davon, dass der Strafvollzug, der bei Ihnen übrigens in Klammern gesetzt ist, dem Täter als Aufklärung über seine Tat dienen soll. Und Sie wollen dort Meditationen und Bewusstseinsseminare erteilen. Entschuldigen Sie jetzt die Kritik und diese Frage, aber Sie glauben doch nicht ernsthaft daran, dass man einen Straftäter mit Seminaren und Meditationen resozialisieren kann.
Nein, aber mit den herkömmlichen Methoden auch nicht. Es wird Ihnen bewusst. Es wird im Moment schon sehr viel Geld für therapeutische Maßnahmen ausgegeben. Mhm. Und da wird immer nur an dem Symptom, das dieser Straftäter hat, versucht zu arbeiten und das Symptom abzuschalten. Ihm wird aber nicht bewusst gemacht, was er eigentlich angerichtet hat, welchen Schaden er beim Opfer hinterlassen hat, der womöglich ein Leben lang ist. Und das soll als zusätzliche Maßnahme zu den therapeutischen Maßnahmen eingeführt werden. Das wird nicht die heile Welt machen. Insgesamt das Bewusstsein aller Menschen anheben und bei Menschen, die Probleme in dieser Gesellschaft haben und diese dann irgendwie ausleben mit Straftaten, kann man eine Bewusstseinsveränderung herbeiführen durch zusätzliche Maßnahmen. Viele lachen über Meditation, haben aber noch nie eine gemacht. Meditieren Sie mal ein Jahr lang jeden Tag 5 Minuten. Ihnen selbst wird es vielleicht nicht auffallen, dass Sie sich verändert haben, aber Ihre Umgebung, den Menschen in Ihrem Umfeld wird auffallen, dass Sie sich sehr verändert haben. Und aber das kann dazu beitragen, dass man eben ruhiger wird und anders mit sich und der Umwelt umgeht.
Interessant. Aber wo bleibt da bitte die Bestrafung für den Täter?
Die soll ja nicht abgeschafft werden.
Aha, okay.
Also Bestrafung ist so ein Begriff, den ich ungern verwende. Bestrafung für das, dass er lebt, dass er diese Lebenserfahrung hier auf dem Planeten machen will, ist, tja, da erheben wir alle uns zu Richtern und Besserwissern. Das möchten wir gar nicht. Wir haben ein Recht, uns zu schützen vor Menschen, die straffällig sind, aber Bestrafung, tja, und wie schaut das Strafmaß aus, wer legt es fest und. Das ist so eine Sache, nee, die ist nicht sehr gut. Wir haben nur ein Recht, uns zu schützen. Wir sind der Meinung, dass eine Gesellschaft mit einem sehr hohen Bewusstsein werden sich solche Straftaten verringern, wenn nicht irgendwann mal in seiner Zukunft gar nicht mehr passieren. Das Ziel ist es, dieses Bewusstsein den Menschen näher zu bringen, zu schulen, dieser Entwicklungsprozess. Die Evolution hat nicht aufgehört in dem Moment, als der Mensch angefangen hat, auf 2 Beinen zu gehen. Die Evolution ist ein fortlaufender Prozess. Wir entwickeln uns immer weiter zu immer höheren Bewusstsein und den gilt es zu fördern. Und eben wie am Anfang schon erwähnt, eine Gesellschaft mit einem sehr hohen Bewusstsein, die wird solche Straftaten verringern, wenn nicht gar irgendwann mal ganz ausschließen können. Solange es die aber noch gibt, hat die Gesellschaft ein Recht, sich zu schützen.
Was Sie sagen, ist durchaus sehr interessant. So, jetzt leben wir aber in einer Gesellschaft, wo man den Täter einsperrt ins Gefängnis, das heißt, die Gesellschaft schützt sich. Was aber ist mit den Opfern, Herr Walter? Wer hilft den Opfern? In der heutigen Gesellschaft, in der wir leben, ist es immer noch so, dass sich nur um den Täter gekümmert wird, aber viel zu selten um das Opfer. Was bietet das Rechtssystem der Violetten dem Opfer an?
Auch den Opfern zu höherem Bewusstsein zu verhelfen, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, Unterstützung zu geben, damit man ihnen erklärt, warum und wieso jetzt sowas manchmal bei manchen Menschen passiert und warum ist das Opfer, die Person, die jetzt Opfer einer Straftat geworden ist, betroffen hat, das kann man nie so genau klären. Das kann ein Opfer vielleicht nur bei sich selbst finden, aber die Hilfestellung, das zu verarbeiten, die wird im Moment gänzlich außer Acht gelassen und genau darauf zielt es ab. Auch insbesondere das Opfer muss Hilfe und Unterstützung kriegen und wenn notwendig eben ein Leben lang.
Aha, interessant. Herr Walter, die Violetten verstehen sich als eine Politik für den Frieden. Sie lehnen Gewalt als Mittel zur Problemlösung ab. Wenn die Violetten also an die Macht kämen würden, würden sie die Wehrpflicht abschaffen?
Das ist ein Thema, das dann auch wieder von der Bevölkerung entschieden werden muss. Ein klassisches Beispiel.
Ja.
Wenn die Bevölkerung, die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, dass man es abschafft, schafft man es ab. Und wenn nicht, dann nicht. Direkte Demokratie. Und hier ist auch wieder, weil wir das vorher schon mal hatten, Kosten Nutzen. Also man spart sich auch damit sehr viel Geld. Menschen mit höherem Bewusstsein brauchen das nicht mehr, weil die überhaupt kein Interesse am Krieg haben. Also die Globalisierung schreitet ja immer mehr voran. Nehmen wir mal dieses vereinte Europa, das ein Staat werden soll und zum größten Teil auch so schon zusammenarbeitet, da ist die Gefahr eines Krieges eigentlich ausgeschlossen. Wozu brauche ich dann noch Armee? Die Konzepte sind auch mehr global zu verstehen, in der Form, dass wir einfach mit gutem Beispiel vorangehen und in Zusammenarbeit mit den anderen Ländern eben irgendwann mal kooperativ zusammenarbeiten, kooperativ werden. Und da braucht man dann keine, beim Miteinander braucht man dann kein Militär mehr, das ja nur noch auf Konflikt und Gegeneinander ausgerichtet ist.
Okay, diese Frage ist und bleibt natürlich ein politisches Streitthema. Aber wie sieht die Verteidigung im Falle eines Krieges aus? Gehen wir mal davon aus, die Deutschen machen ein Volksbegehren und die Armee wird abgeschafft. Nur weil die Deutschen nicht mehr kämpfen wollen, heißt es ja nicht mehr, dass wir nicht mehr von anderen Ländern angegriffen werden können.
Daran glauben wir überhaupt nicht mehr. Wir glauben an den absoluten Frieden für die Zukunft. Das Bewusstsein der Menschen hat sich ja im Laufe der letzten Jahrtausende auch etwas verändert. Und ich denke, dass es bei den Menschen selbst, lassen wir die Gruppierungen weg, die ein Interesse an Krieg haben, weil sie Nutznießer sind, wie zum Beispiel Hersteller von Waffen. Mhm. Lassen wir die mal alle außen vor und betrachten die Menschheit als Gesamtes, dann sind 90% der Menschen, wenn nicht noch mehr, für Frieden. Also die Mehrheit lebt friedlich und will auch Frieden haben. Mhm. Der Krieg wird meistens nur von einem Einzelnen gemacht, nicht von der Bevölkerung eines Landes. Und dass wir hier in Deutschland eingebettet in ein friedliches Europa, das gerade ein Staat werden will, angegriffen werden, das glaubt kein Mensch mehr. Also das glauben wir überhaupt nicht. Wir glauben an den Frieden in der Welt für die Zukunft, für alle Menschen und in Europa ganz sicher.
Okay.
Vielen Dank, Herr Walter. Das war's auch schon wieder vom Spirit Talk. Diesmal zu dem brisanten Thema Politik und Spiritualität, ein Widerspruch. Ob das für Sie, liebe Zuhörer, ein Widerspruch ist, Politik und Spiritualität miteinander zu verbinden, die Entscheidung kann Ihnen keiner abnehmen. Wenn Sie mehr wissen möchten zur Partei Die Violetten, dann gehen Sie ins Internet auf die Webseite www.dievioletten.de. Natürlich finden Sie den Link, wie die Webseiten aller unserer Gäste beim Spirit Talk, in unserem Linkverzeichnis auf der Webseite www.spiritlife.eu. Nächste Woche beim Spirit Talk zu Gast Johanna Maria Oetz. Johanna Maria Oetz ist Tiertelepathin und sie wird uns verraten, was uns die Tiere zuflüstern. Also, wenn Sie wissen möchten, was Ihr Haustier Ihnen zu sagen hat, dann sollten Sie nächsten Freitag um 19 Uhr den Spirit Talk auf gar keinen Fall verpassen. Jetzt im Anschluss spielen wir noch den Parteisong der Violetten als kleines Dankeschön für das Interview mit uns. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Lichtvolle und Liebe. Bleiben Sie mir gewogen, Ihr Flatan René Hürter.